HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich schreibe im Mai mein Abitur und weiß absolut nicht, was ich danach machen soll. Ich bin so überfordert und habe das Gefühl, dass ich die Einzige bin, der es so geht. Wie finde ich raus, was das Richtige für mich ist?
Ich habe ein Jahr lang ein bisschen gefeiert, neue Leute kennengelernt, viel verreist, Europa vor allem kennengelernt mit Interrail.
Ich habe direkt nach dem Abi mit meinem dreimonatigen Pflegepraktikum im Krankenhaus angefangen und habe dann im Laufe des Studiums jedoch festgestellt, dass es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe.
Bei mir ist das Abi einfach schon ein bisschen länger her und ich kann mich auch so grau daran erinnern, dass ich das erste in meinem Leben so richtig Zukunftsangst hatte. Oh mein Gott, was werde ich für ein Leben führen? Weil man das Gefühl hat, jetzt kommt die Entscheidung, die alles beeinflusst.
Man hat immer so das Gefühl, als müsste man sich so rechtfertigen, Richtig. Was man jetzt machen möchte. Und dann irgendwie haut man da irgendwas raus und sagt, ja, ich möchte Germanistik studieren. Und dann, ja, wieso? Du weißt, das ist mit der Jobsituation.
Ich hätte lieber Pause machen sollen, obwohl mein Ziel ja ziemlich feststand und ich mir sehr sicher war, dass es der richtige Weg war.
Ich denke, es ist schon relativ wichtig, nach dem Abitur, gerade wenn man aus so einer Prüfungssituation und so einem Stress kommt, einfach auch so ein bisschen rauszukommen und auch vorm Studium einfach nur mal ein bisschen abzuschalten.
Es ist ein großer Traum, der Traum vom Nichtstun und der großen Freiheit. Über 25.000 Oberstufenschüler stehen allein in Hessen vor den letzten Abiturprüfungen und nach Studien träumen rund die Hälfte von der ganz großen Pause. Diese Generation hat bereits einen neuen Begriff geprägt, Gap Year, Lückenjahr. Endlich grenzenlos chillen, endlich über alles selbst entscheiden, endlich frei. Dieser Traum von Freiheit ist für viele Eltern ein Albtraum. Während die Eltern dem Kind gerne ein freiwilliges soziales Jahr nahelegen, entscheidet sich der Nachwuchs für das freiwillige asoziale Jahr. Jetzt bin ich dran. Aber aus dem verlockenden Nichts wird ein großes Loch, wenn keine Idee, kein passender Plan auftaucht. Dabei wird der Jugend gerne entgegengehalten, ihr habt doch alle Möglichkeiten der Welt. Das stimmt und ist gleichzeitig Teil des Problems. Die ersehnte Befreiung von der Pflicht endet in Strukturlosigkeit, die Vielfalt der Möglichkeiten wird zur Überforderung. Die Leistungsträger von morgen werden erstmal Aussteiger. Dabei sollte doch diese Generation bildungsbeschleunigt früh ins Erwerbsleben einsteigen, den Fachkräftemangel beheben und hurtig ins Rentensystem einzahlen. Endlich frei vom Abi und anderen Übergängen haben wir getitelt, denn Übergänge bergen Überraschungen, nicht nur am Anfang, auch am Ende des Berufslebens. Und deswegen wollen wir wissen, wie wird man fertig mit den augenscheinlich verlockenden Wendepunkten des Lebens früh und spät, damit keine bösen Überraschungen folgen. Olga Rogler ist 19 und hat ihre Findungsphase schon hinter sich. Als sie noch drinsteckte in dem Jahr nach dem Abitur, schrieb sie auf, was ihr durch den Kopf ging. Bevor ich gleich mit ihr spreche, ein Ausschnitt aus ihrem Buch. Jetzt chill ich erstmal und dann mache ich nichts.
Nach den Prüfungen kamen die ersten Zusagen von den Unis oder Ausbildern. Manche wollten aber auch noch ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr machen. Viele meinten allerdings, dass sie nach dem Abitur nicht direkt wieder etwas machen wollten. Ich gehörte auch dazu. Wir wollten einmal zu nichts verpflichtet sein, einmal nicht wissen, dass die freie Zeit in 4 Wochen schon vorbei sein würde. Ich freute mich so sehr darauf, nach der Zeugnisverleihung endlich nichts, absolut nichts machen zu müssen, außer mal die Spülmaschine auszuräumen oder so. Das war auch, nicht nur in meiner Familie, ein riesengroßer Streitfaktor. Einer meiner Freunde wurde fast zu Hause rausgeschmissen, weil seine Eltern darauf bestanden, dass er sich einen Plan zulegt. Sie konnten es nicht ertragen, dass ihr Sohn einfach nur faul sein wollte. Sie machten sich Sorgen um seine Zukunft. Als Abiturienten haben wir uns bei der kleinsten Frage nach dieser unserer Zukunft angegriffen gefühlt. Wir wurden wohl zu oft danach gefragt, hatten grob gesagt die Schnauze voll davon. Die Frage »Und, was machst du nach dem Abitur?« habe ich innerhalb des letzten halben Jahres in der Schule mindestens 50 Mal gestellt bekommen, von jedem, der mir über den Weg lief. Das macht verdammt aggressiv, vor allem dann, wenn du nicht nur keinen konkreten Plan haben willst, sondern generell keine Ahnung hast, was du tun würdest, wenn du dich für etwas entscheiden müsstest. So ging es mir.
So beschreibt es Olga Rogler, 19 Jahre alt und Autorin des Buches »Jetzt chill ich erstmal und dann mache ich nichts«, in dem sie von ihrem Leben nach dem Abi erzählt. Olga Rogler, Abi 2017. Viele tausend Schüler stehen jetzt kurz vor dem Abschluss ihrer Schullaufbahn durch ein Abitur. Ihres ist jetzt 2 Jahre her. Beneiden Sie die Schüler und Schülerinnen um dieses Gefühl so kurz vor der großen Freiheit?
Also, es ist natürlich ein tolles Gefühl, was man dann hat. Tatsächlich, dann ist man endlich frei, nachdem die Schule immer schrecklich nervig und anstrengend war. Aber kommt ja auch später nochmal was Schönes. Und auch das Studium macht Spaß. Also ich beneide sie nicht, aber...
Also genau. Neid hält sich im Grenzen. Ist es denn auch im Rückblick eine anstrengende Zeit gewesen?
Es ist total anstrengend, wenn man die ganze Zeit unter einer gewissen Art von Druck steht, weil von überall eben die Frage kommt, was machst du jetzt? Was ist dein toller Plan, dein perfekter Plan für die nächste Zeit? Was machst du mit diesem einzigartigen Jahr nach dem Abitur, das du so nie wieder haben wirst? Das ist total anstrengend, dann was zu finden, was man auch tatsächlich gerne machen möchte.
Aber erstmal war eben dieses Bedürfnis einfach nichts machen, jetzt endlich selbstbestimmt leben. Hat sich denn dieses Nichtstun dann wirklich gut angefühlt?
Also zuerst war es super. Man hat gefeiert mit den Freunden und es war alles toll. Und dann irgendwann sind die Ersten eben tatsächlich weggegangen. Irgendwie entweder, weiß ich nicht, zu ihrem FSJ im Ausland oder was weiß ich, was die dann alle gemacht haben. Und bei mir war es dann eben so, dass ich tatsächlich keinen Plan hatte. Und dann habe ich angefangen, was zu suchen. Und ich war dann auch noch minderjährig. Das heißt, ich konnte auch viele Dinge gar nicht machen. Und dann war es auf einmal ziemlich blöd, weil ich dann nichts hatte, was ich machen konnte, was mir auch gefallen hätte. Und dann bin ich in so eine Art depressives Loch gefallen. Also ich glaube nicht, dass ich richtig depressiv war, aber es war ziemlich schwer, dann sich nochmal aufzuraffen und doch irgendwie was zu finden. Das habe ich dann meinem besten Freund zu verdanken gehabt, dass wir dann gemeinsam doch gesagt hatten, okay, wir machen jetzt was.
Okay, wie ging es denn dann weiter?
Wir haben dann einfach beschlossen, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich weiß nicht, wie lange das war, 2 Monate nach dem Abi. Und haben dann einfach gesagt, okay, wir ziehen jetzt irgendwo anders hin und arbeiten dann einfach dort, damit wir nicht mehr zu Hause sind, da wo alle immer ständig fragen, was man denn jetzt Tolles machen möchte, sondern einfach woanders und irgendeine Beschäftigung hat. Und dann sind wir nach Berlin gezogen. Mein Vater hat dort eine Wohnung gehabt, die wir dann von ihm gemietet haben und haben uns dann dort Arbeit gesucht und halt erstmal einfach irgendwas gemacht.
Und dann hatten Sie langsam eine Orientierung oder entwickelte sich langsam ein Plan?
Erstmal tatsächlich nicht. Ich habe es erstmal genossen, wieder was zu tun zu haben, weil irgendwie, wenn man so lange nichts zu tun hat und auch keinen Plan hat, das ist auch irgendwann störend. Also da hat man dann auch eine totale Langeweile. Ich habe das genossen, was zu tun zu haben und es war schön. Und dann habe ich aber auch gemerkt, erstens, ich möchte irgendwie tatsächlich doch wirklich verreisen und dann auch vielleicht, wenn ich volljährig bin, dass das alles nicht ganz so super kompliziert ist. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich nach Irland fahren möchte für ein paar Monate. Und das habe ich auch gemacht. Und während dieser Zeit kam auch so dieser Wunsch danach, wieder was zu lernen. Also irgendwie ein bisschen gefordert zu werden, genau. Da habe ich dann überlegt, okay, ich möchte gern nächstes Jahr vielleicht studieren und dann kam das so Schritt für Schritt.
Sie haben ja dann auch in dieser Zeit das Buch geschrieben. Also es war schon ein bisschen mehr als Nichtstun, was Sie auch beschreiben in diesem Jahr. War das alles Teil der Orientierung?
Ja, also das Buch habe ich tatsächlich auch erst angefangen zu schreiben, als ich schon in Berlin war. Das heißt, als ich wieder was zu tun hatte. Aber das Buch war schon auch eine Art von Orientierung, vor allem, weil ich so natürlich auch Einblick bekommen habe in das Leben von anderen, was andere machen, wie es anderen geht, noch viel mehr, als ich es normal vielleicht gehabt hätte.
Jetzt haben Sie Ihr Studienfach oder Ihre Studienfächer gefunden, studieren Germanistik und Islamwissenschaften. Würden Sie im Rückblick sagen, na, hätte ich auch gleich machen können, hätte ich mal früher nachgedacht, hätte ich den Plan auch früher entwickeln können oder haben Sie das Jahr wirklich gebraucht?
Also ich glaube, es war gut, dass ich dieses Jahr hatte. Natürlich hätte ich es auch gleich machen können, wenn ich vorher schon die Idee gehabt hätte, das zu tun und wenn ich mich früh genug engagiert hätte, damit ich hätte studieren können. Man muss sich ja auch für sowas bewerben. Aber für mich war es, glaube ich, gut, einfach auch um mal was anderes kennenzulernen, als immer dieses durchgetaktete, okay, jetzt ist die Schule zu Ende, dann kommt die Uni und dann, keine Ahnung, fängt man irgendwann an zu arbeiten oder so. Und naja, um verschiedene verrückte Ideen haben zu können.
Jetzt kriegen ja viele in dieser Zeit vorgehalten, euch steht doch alles offen, jetzt stell dich nicht so an, mach was. Gerade von Eltern wird das ja nicht unbedingt so gern gesehen, wenn die Kinder einfach sagen, ich mache jetzt nichts, ich will jetzt erstmal chillen. Gibt es denn was, wo Sie sagen, ja, dieser oder jener Weg von Elternseite ist hilfreich, weil da gibt es ja alle Extreme von mach erstmal bis ich gebe dir kein Geld mehr, wenn du jetzt nicht endlich was anfängst.
Also was auf jeden Fall meiner Ansicht nach nicht besonders hilfreich ist, wenn man alle 2 Minuten daran erinnert wird, dass es total schlecht ist, dass man jetzt gerade nichts macht. Das setzt nur noch mehr unter Druck und macht alles noch schwieriger. Aber zum Beispiel in dem Interview in der FAZ hat Paul Bühre, der ja so ein ähnliches Buch auch geschrieben hat, auch gesagt, dass er es total gut fand, wenn Eltern ihren Kindern so eine Art Deadline gesetzt haben. Also in einem Jahr musst du was gefunden haben, egal was, irgendwas. Und dass du in einem Jahr spätestens oder in einem halben Jahr oder keine Ahnung, irgendwas hast, was du machst und nicht total anhaltspunktlos im Leben stehst.
Zu guter Letzt, was würden Sie den Abiturienten, die jetzt in wenigen Wochen durch sind, durchs Abitur raten?
Wenn man sich keine Pause nimmt, sondern immer alles so durchgetaktet ist, dass das ja auch vielleicht gar nicht unbedingt so gut ist. Und einem wird ja auch oft gesagt dann im Gegensatz dazu, ja, jetzt ist dieses eine Jahr nach dem Abi und das muss perfekt sein. Und du hast später nie wieder die Möglichkeit, irgendwie so viel zu reisen oder dich so auszuleben oder eben was weiß ich. Also ein bisschen ist da auch so den Druck rauszunehmen.
Druck rausnehmen, dass das die eine Entscheidung gibt, die dann für immer gilt, sondern man darf auch einfach mal was ausprobieren?
Genau, es ist auch so, nur weil diejenigen, die jetzt in meinem Alter sind oder in meiner Position, die jetzt angefangen haben zu studieren letztes Jahr oder dieses Semester, das heißt nicht, dass wir alle wissen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, sondern wir studieren einfach irgendwas und es kann sein, dass es uns im nächsten Jahr schon gar nicht mehr gefällt und wir irgendwas anderes anfangen zu studieren oder eine Ausbildung machen oder irgendwie, was weiß ich, das wirkt immer so, als hätte man den perfekten Plan, aber letztlich macht man auch nur irgendwas oder viele von uns.
Also lieber sich nicht zu viel Druck machen nach dem Abi, sagt Olga Rogler, jetzt Studentin. Das Abi ist 2 Jahre her. Ganz herzlichen Dank. Das Buch von Olga Rogler heißt Jetzt chill ich erstmal und dann mache ich nichts, wie das Leben nach dem Abi wirklich aussieht, erschienen bei Kösel. Endlich frei vom Abi und anderen Übergängen der Tag in HR2 Kultur. Manchmal tun sich an Übergängen Abgründe auf, muss nicht sein, aber es kann passieren, dass aus der großen Freiheit die große Leere wird, ein Loch.
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist der ewige Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Das Loch ist der Grundpfeiler unserer Gesellschaftsordnung, und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem Finsteren, stecken immer eines zurück, und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt, und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem letzten. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorexamen wäre ihnen sicher gewesen.
Kurt Tucholsky über das Loch. Wir vertiefen das später. HR2 der Tag. Was tun, wenn das Loch auf einmal da ist? Wie komme ich gut durch die Zeit nach dem Abi? Antworten gibt es viele und Ratgeber gibt es natürlich auch im Netz zahlreich. Das hat Mariska Lief festgestellt, als sie sich für uns auf die Suche nach einer statistischen Einordnung begeben hat. Stimmt der Eindruck von suchenden, chillenden Abiturientenmassen? Wie viele Abiturienten und Abiturientinnen sind denn wirklich orientierungslos und wünschen sich erstmal die große Pause, ein Gap hier? Fragen, die Forscher beantworten. Der selbsternannte Abiturcoach wendet sich an die Schüler.
Willkommen zurück. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute sprechen wir über das Thema Nummer 1. Und zwar, was soll ich nach dem Abitur überhaupt tun?
Leo Eckel nennt sich selbst Abiturcoach. Vor 2 Jahren hat er selbst Abitur gemacht. Auf seinem YouTube-Kanal gibt er nun Schülern Tipps für die Zeit nach dem Abschluss. Von solchen Ratgebern-Videos tummeln sich Tausende auf YouTube. Sie heißen 5 Dinge, die ihr nach dem Abi tun müsst oder meine Top-Bucketlist für nach dem Abi. Tatsächlich wissen immer weniger Abiturienten, was sie nach ihrem Abschluss machen sollen. Das Angebot an Studiengängen und Berufsausbildungen überfordert sie. Nach einer Studie des Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung finden 43% die Möglichkeiten schwer überschaubar. Eigentlich sollten Bildungsreformen wie Bologna und G8 die jungen Menschen schneller auf den Arbeitsmarkt bringen. Mit 17 Jahren Abitur, mit 21 Jahren Bachelor-Absolvent und dann direkt in den Beruf einsteigen. So der Plan. Doch die Rechnung scheint nicht aufzugehen. Die Schüler sind orientierungslos, träge, erschöpft oder haben einfach Sehnsucht nach Freiheit. Laut einer Umfrage des Tendenz-Instituts will fast die Hälfte der Schüler nach dem Abi eine Pause machen. 2015 waren es noch 30%. Leo Eckel gibt seinen Abonnenten den Tipp:
Nehmt euch nach dem Abi erstmal die Zeit zu genießen.
Die meisten wollen in ihrem Gap Year ins Ausland reisen. Ein Jahr Work and Travel in Australien, Neuseeland oder Kanada. Oder sie bewerben sich als Volunteer, geben Englischunterricht in Kenia oder retten Schildkröten in Costa Rica. Nur etwa 10% der Schüler wollen ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland machen. Die Übergangsphase zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg ist jedoch nicht immer so durchgeplant. Viele Schüler tun nämlich erst einmal überhaupt nichts. Sie chillen den ganzen Tag oder gehen ständig feiern. Fast ein Drittel der Abiturienten ist komplett unentschlossen. Sie wissen nämlich nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Zudem hat die verkürzte Schulzeit den Druck erhöht. G8-Absolventen sind offenbar deutlich orientierungsloser als Schüler, die nach 9 Jahren Abitur machen. Das zeigt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach wechseln G8-Absolventen häufiger ihr Studienfach oder brechen öfter komplett ab. Das Problem ist die große Unsicherheit unter den Schülern, sagt auch Holger Koch vom Tendenz-Institut. Der Wunsch nach Unterstützung bei der Berufswahl sei enorm. Ob YouTube-Tutorials da helfen können, ist natürlich fraglich. Die Videos von Leo Eckel werden immerhin schon von 30.000 Abonnenten geschaut. Er selbst ist überzeugt.
Wenn ihr das alles macht, was ich jetzt gerade beschrieben habe, nicht nur das Video komplett anschaut und ja und cool, sondern wirklich umsetzt die Dinge, die ich gesagt habe, dann werdet ihr in den nächsten 3 Jahren und den Rest eures Lebens richtig, richtig viel Spaß haben.
Mariska Lief über die statistisch sichtbare Sehnsucht der Abiturienten nach einer Pause. Dr. Holger Salge, Psychotherapeut, Psychoanalytiker und ärztlicher Direktor der Sonnenberg-Klinik in Stuttgart. Warum haben denn viele Abiturienten und Abiturientinnen dieses dringende Bedürfnis nach jetzt mal chillen?
Wir behandeln hier in der Klinik sehr viele Patienten, die gerade in diesem Übergang zum Erwachsenwerden mehr oder weniger ins Schlingern geraten. Und wenn jemand jetzt das Abitur gemacht hat, steht er ja davor, neue Weichen zu stellen und muss Entscheidungen treffen. Und wenn es dann ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Chillen besteht, wäre das möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass es da den Bedürfnis gibt, diesen Zeitraum des sich endgültig Festlegens für ein Studium, für eine bestimmte Richtung, die ich einschlage, einfach ein bisschen zu verlängern und oder hinauszuzögern. Also in dem Sinne wäre das dieses formulierte Bedürfnis nach Chillen dann vielleicht eher der Versuch, etwas, was innerlich sich schwierig anfühlt, zu umschiffen, etwas vor sich herzuschieben, etwas zu vermeiden.
Und wenn das so ist, wie Sie beschreiben, also eigentlich so eine Angst vor einer Entscheidung, Angst vor einer Schwierigkeit, zu was kann das denn dann führen? Also wenn eben man dann in das Chillen startet und es vielleicht nicht diese Erfüllung bringt, von der man eigentlich hofft, dass sie bald kommt.
Nee, ich tue mich erstmal ganz grundsätzlich schwer, dass Chillen etwas Erfüllendes sein kann. Also erfüllend sind in der Regel Dinge, wo ich Erfahrungen mache. Ich meine, das weiß ja jeder, Urlaub ist schön, aber am Ende kriegt man auch die Idee, ja, jetzt könnte es irgendwie ganz attraktiv sein, auch wieder was zu gestalten.
Wenn junge Erwachsene dann mit dieser Situation gar nicht mehr zurechtkommen, kommen sie zum Beispiel zu Ihnen, Herr Salge, mit welchen Symptomen?
Das sind dann relativ klassische, also auf der Symptomebene relativ klassische Krankheitsbilder, Ängste, depressive Erkrankungen. Aber das ist dann immer sozusagen begleitet von diesem Hintergrund. Das wird nicht gesagt, aber das kann man dann in Gesprächen häufig sehr gut spüren. Begleitet von so einem Eindruck von sich selber. Also ich bin für das, was jetzt kommt, noch nicht gut ausgestattet. Mir fehlt einiges. Ich kann das vermutlich nicht bewältigen. Das wird überfordernd sein und dann mache ich erstmal nichts. So.
Aber was fehlt? Was verunsichert die jungen Menschen?
Das ist ein Gefühl, das ist eine Fantasie. Also Menschen haben ja verschiedene Dimensionen und Instanzen in sich. Und eine Fantasie, die ich über etwas habe, über mich, über die Welt, die muss nicht unbedingt stimmen. Aber es kann eine große Angst geben, den Herausforderungen nicht gewachsen zu sein, mich falsch zu entscheiden. Was häufig eine Rolle spielt, ist bei vielen Menschen, insbesondere jüngeren Menschen, dass die ganz, ganz hohe Erwartungen haben an sich, an das, was sie leisten müssen, leisten können und dann nicht so gut damit zurechtkommen, was eigentlich für jeden Erwachsenen eigentlich eine alltägliche Erfahrung ist, dass es immer eine Lücke geben wird zwischen dem, was ich von mir erwarte und dem, was ich dann tatsächlich bin. Und diese Lücke kann für manche Menschen so kränkend sein, dass sie sich dann in so eine Fantasiewelt zurückziehen, was vielleicht dann auch mit Chillen einhergeht und in der Fantasie dann alles Mögliche hinbekommen, in der Realität immer weniger.
Mhm, auch vielleicht an Rechner setzen oder sowas?
Ja, das sind dann so ganz, also Tagtraumwelten, in die man sich dann fallen lassen kann, wo man dann irgendwie einfach vor sich hin schwelgt, wie es sein könnte, oder halt auch die virtuelle Welt, die dann natürlich ein ganz, ganz reichhaltiges Angebot für solche Ausweichmanöver bereithält.
Hat das denn was damit zu tun, dass die nicht erwachsen werden wollen? Also wenn man zum Beispiel liest, dass rund 60% zwischen 18 und 24 noch im Hotel Mama leben, dann denkt man doch, dass mit dem Erwachsenenwerden macht das schon schwieriger, oder?
Ja klar, also die jetzt um die 20-Jährigen und deren Eltern sind ja auf eine ganz seltsame Art und Weise miteinander verwickelt, muss man fast sagen. Also die Eltern sponsern und unterstützen in Anführungsstrichen, ohne auch häufig zu merken, dass das das Gegenteil von dem bewirkt, was sie vielleicht, also es ist keine Unterstützung mehr. Also jemandem etwas abzunehmen, was man eigentlich selber kann, ist weit weg von Unterstützung, ist eher das Gegenteil. Aber
also wenn zum Beispiel die Eltern dann sagen, studier doch dies oder das oder sowas.
Zum Beispiel, also die Konsequenzen von so einer Entscheidung trägt ja der junge Mensch und nicht die Eltern. Von daher können Eltern natürlich da was zu sagen, aber müssen, glaube ich, auch oder sollten auch respektieren, dass also die Konsequenzen solch einer Entscheidung derjenige trägt und eben nicht sie.
Das heißt, beim Erwachsenwerden ist eigentlich logisch, spielen natürlich beide Seiten eine Rolle. Es hat was mit Ablösung zu tun. Das heißt, das Kind oder der junge Mensch muss seinen Weg finden, auch Verantwortung übernehmen und die andere Seite muss mehr loslassen, als das vielleicht Eltern heute tun?
Ganz unbedingt, ja. Das hat sicherlich, also im Kern, also jetzt aus einer analytischen Perspektive, viel damit zu tun, dass dieser Schritt, also die Familie zu verlassen, das hat, also jetzt analytisch betrachtet oder psychotherapeutisch betrachtet, was Aggressives. Ich sprenge ja, also insbesondere das letzte Kind, wenn das geht, wenn es mehrere Kinder sind, ich sprenge ja gewissermaßen die Familie. Die gibt's ab dem Moment in der Form nicht mehr unter einem Dach mit gegenseitiger Zuständigkeit, sondern das Kind, was geht, oder das letzte Kind, was die Familie verlässt, macht die Eltern wieder zum Paar. Also so sind die irgendwann mal gestartet vor 20, 25, 30 Jahren und jetzt werden sie wieder zum Paar. Und dieser Schritt hat was Aggressives. So. Und den Zugang zur Aggressivität finden viele junge Menschen heute, glaube ich, immer schwerer. Nicht alle, aber viele. Und das führt dann häufig zu diesen zunehmend zu beobachtenden Rückzugsausweich-Vermeidungs- Biografien, hätte ich es schon fast gesagt.
Also das heißt, junge Menschen müssen mehr Mut haben, Eltern müssen auch mehr Mut haben, loszulassen, auch die eigenen Entscheidungen zu respektieren, das höre ich da heraus. Heißt es für Sie auch, Jugendliche sollten sich lieber einen Plan machen für dieses drohende Loch nach dem Abi zum Beispiel?
Natürlich kann man sich einen Plan machen, aber die Analytiker gehen ja davon aus, dass es also meistens unbewusste Motive sind oder unbewusste Verwicklungen sind, die zu symptomatischen Entwicklungen führen. Und da hilft ein Plan dann meistens nicht so sehr, weil die Kraft, die sozusagen meinen Plan außer Kraft setzt, die ist ungleich größer.
Also doch chillen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann eine Reise machen, man kann FSJ machen, man kann sich irgendwo mal orientierend hineinbegeben. Chillen heißt ja erstmal, ja, weiß gar nicht ganz genau, was es meint, kann man wahrscheinlich Verschiedenes mit verbinden.
Assoziiert man mit nichts tun.
Genau,
und das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Also sich orientieren und sich dafür Zeit nehmen, das höre ich da wiederum raus, macht schon Sinn.
Das, glaube ich, macht schon Sinn. Also ich glaube, dass viele junge Menschen da ein ganz gutes Gespür dafür haben, dass sie ein Jahr, also das, was sie jetzt sozusagen durch die verkürzte Schulzeit gewonnen haben, an anderer Stelle doch eher Probleme machen könnte. Und dann macht es vielleicht Sinn, eine größere Reise zu machen oder sich in irgendeiner Institution anzuschließen, um da tatsächlich Erfahrungen zu machen, sich besser kennenzulernen, auch vielleicht ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was passt eigentlich zu mir? Möchte ich im sozialen Bereich, möchte ich viel Geld verdienen, möchte ich dieses, möchte ich jenes? So.
Die Menge der Möglichkeiten und die Abwesenheit der Struktur, das ist ja so, sind ja so die Punkte, die junge Menschen auch immer wieder anführen, wenn sie erzählen, dass es eben schwierig ist, wo gehe ich hin,
klar,
für was entscheide ich mich. Das ist dieser Übergang zum Erwachsenwerden. Trifft das auch für andere Übergänge zu, zum Beispiel am anderen Ende des Berufslebens, also den Übergang in die Rente?
Schwellensituationen sind ja grundsätzlich die Situationen, wo Menschen in Schwierigkeiten geraten und der Übergang dann in die nicht mehr Berufstätigkeit ist sicherlich eine ganz erhebliche Schwelle in der jeweiligen Biografie. Und eine Schwierigkeit ist, glaube ich, dass das ja relativ abrupt erfolgt. Also sind ja abrupte Übergänge. Abitur ist ein abrupter Übergang und auch die Rente ist, außer man ist freiberuflich tätig, auch was sehr abrupt ist und damit auch wenig selbstbestimmt. Also das leistet vielleicht auch einen Beitrag.
Gibt es also doch Schnittmengen. Man braucht Orientierung nach dem Abitur oder nach solchen abrupten Übergängen, sagt Dr. Holger Salge, Psychotherapeut und Psychoanalytiker und ärztlicher Direktor der Sonnenberg-Klinik in Stuttgart. Aber es muss nicht das Nichtstun sein. Ganz herzlichen Dank, Herr Salge. Endlich frei vom Abi und anderen Übergängen, der Tag in HR2 Kultur.
Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts. Das Loch ist eine Grenzwache der Materie. Das Nichts, aus dem das Loch besteht, hat keine Grenzwache. Während den Molekülen am Rand eines Loches schwindlig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Loches festlich? Dafür gibt es kein Wort. Unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht. Die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Löcher, die sich vermählen, werden ein eines. Einer der sonderbarsten Vorgänge, die sich denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der linke Rand zum rechten Loch oder der rechte zum linken oder jeder zu sich oder beide zu beiden? Na, meine Sorgen möchte ich haben.
Betrachtungen über das Loch von Kurt Tucholsky. Möglichkeiten gibt es, viele Löcher zuzustopfen, auch das Loch nach dem Abitur zuzustopfen. Das ist Teil des Problems bei der Orientierung, haben wir gehört. Wer nicht chillen will, aber auch nicht sofort studieren, für den gibt es zahlreiche Freiwilligendienste im Angebot. Neben den zahlreichen Auslandsangeboten kann man ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst im Inland machen. Nicht immer muss das dann ein ganzes Jahr dauern. Auch wieder eine Vielfalt. Und jetzt gibt es innerhalb des Bundesfreiwilligendienstes noch ein relativ neues Angebot, unter anderem an der Uni Oldenburg. Felicitas Böselager hat Jule getroffen, die sich für ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr entschieden hat, das auch bei der Orientierung helfen soll.
Jule Deiters schiebt ein graues Kinderfahrrad durch die Gänge der Uni Oldenburg. Es gehört zu einem von zwei Projekten, an denen sie in ihrem freiwilligen wissenschaftlichen Jahr mitarbeitet.
Wir wollen ein Assistenzsystem für Fahrräder entwickeln, insbesondere für Kinder und Senioren, weil das halt die Gruppen sind im Straßenverkehr, die besonders gefährdet sind. Und wir wollen durch Technik versuchen, diese Unfälle zu verhindern. Also zum Beispiel, dass dann eine Kamera vorne am Fahrrad erkennt, dass da gleich eine gefährliche Situation entsteht und dann das gesamte Assistenzsystem den Fahrer warnen kann.
Dafür entwirft Jule am Computer spezielle Halterungen für Sensoren, die sie dann an einem 3D-Drucker ausdruckt. Oder sie lötet und verlegt Kabel, die die Kamera am Lenker mit einem kleinen Bordcomputer am hinteren Teil des Fahrrads verbinden. Jule ist 18 Jahre alt und wollte nach dem Abi Physik studieren.
War mir aber nicht sicher, wie dann der Alltag später danach aussieht. Also man kennt ja die sozialen Berufe oder so, die kennt man einfach, man weiß, wie die arbeiten und wie deren Alltag so grob aussieht. Und in der Wissenschaft ist das immer so wie eine andere Welt und man weiß einfach nicht, wie die dann später jeden Tag arbeiten müssen. Und das wollte ich mir vorher angucken, bevor ich das studiere.
Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, an der Uni Oldenburg ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr, also ein FWJ, zu machen. In Oldenburg gibt es das FWJ seit 2015. Die Idee für so ein Programm stammt von der Medizinischen Hochschule Hannover. Das FWJ sei ein selbstgemachter Begriff, sagt die Oldenburger Projektkoordinatorin Nadine Brandt.
Es gibt das FWJ als solches nicht. Es gibt das FÖJ, das ökologische Jahr, das FSJ ist das soziale Jahr. Wir sind ein Bundesfreiwilligendienst und benennen das Ganze einfach freiwilliges wissenschaftliches Jahr.
Neben Oldenburg und Hannover gibt es ähnliche Projekte nur noch in Hamburg und Aachen.
Universität Oldenburg, Charlotte Struntius.
Ja, hallo.
Charlotte Struntius sitzt am Schreibtisch in ihrem Büro und koordiniert Termine. Auch sie gehört zu den neuen FWJlern, die dieses Jahr in Oldenburg beschäftigt sind. In ihrem Projekt entwickelt sie technikbasierte Tests für Senioren. Eine Art Frühwarnsystem, das erkennen soll, wie sich die Mobilität von alten Menschen verändert und wann es nötig wird, zu handeln. Sie also zum Beispiel mehr spazieren gehen sollten.
Um die Tests durchführen zu können, müssen Sie zunächst einen Sensorgürtel anlegen.
Dafür hat schon Charlottas Vorgänger eine zimmergroße Holzbox entwickelt, in der Senioren in bestimmten Zeitabständen auf- und abgehen sollen. Dabei wird gemessen, wie schnell sie aufstehen können, ob sie ein Bein mehr belasten als ein anderes oder ob sie mit der Zeit langsamer werden. Charlotta ist auch für die Auswertung dieser Tests zuständig.
Das ist viel auch Arbeit mit Excel, Tabellen zu erstellen und Mittelwerte zu berechnen und die dann in Grafiken umzuwandeln, dass man sehen kann, wie da ein Verlauf aussieht.
Deshalb bekommen die FIJler von der Uni auch Excel-Kurse angeboten. Außerdem stehen Bildungstage auf ihrem Programm. Dazu gehört zum Beispiel eine Studienberatung oder Seminare über wissenschaftliches Arbeiten. Und sie können sich als Gasthörer in Vorlesungen setzen, um ein bisschen Studiumsalltag zu schnuppern. Das alles soll der Nachwuchsförderung dienen und für die Forschung begeistern, sagt Nadine Brandt.
Da profitieren alle Seiten, die Freiwilligen, weil sie einen tieferen Einblick bekommen und gucken können, passt das zu meinen Vorstellungen, was kann ich überhaupt machen nach dem Studium. Die Arbeitsgruppen, indem sie Arbeitskräfte zusätzlich natürlich auch bekommen, die müssen sie natürlich intensiver anleiten als jetzt jemanden, der schon Berufserfahrung mitbringt. Aber sie haben dann jemanden, der über ein Jahr kontinuierlich gute Arbeit leisten kann und zum Gelingen der Studie dann auch beiträgt.
400 Euro bekommen die FIJler im Monat. Sie können aber zusätzlich Wohngeld beantragen. Jule und Charlotta haben nicht bereut, sich für ein FIJ entschieden zu haben, freuen sich jetzt aber auch auf ihr Studium, weil sie ihr Wissen erstmal vertiefen wollen.
Ein Angebot zur Orientierung, das freiwillige wissenschaftliche Jahr, zum Beispiel an der Uni Oldenburg. Denn Orientierungshilfen brauchen viele, die nach dem Schulabschluss ihren Weg in die Berufswelt suchen. Wer schon weiß, dass dieser Weg durch die Uni führen wird, der oder die kann in Frankfurt jetzt noch ein neues Studienangebot nutzen, das Goethe-Orientierungsstudium. Dr. Bianca Bertulat ist wissenschaftliche Koordinatorin des Goethe-Orientierungsstudiums. Frau Bertulat, warum denn dieses Angebot? Erleben Sie die Orientierungslosigkeit noch bei den Studienanfängern?
Ja, das tun wir tatsächlich. Also wir stellen das erst einmal in den Studienberatungen, dass dort der Bedarf gestiegen ist, sich zu orientieren, was heißt überhaupt studieren, was heißt Anforderungen in einem Fach zu erfüllen, welche Fächerkulturen gibt es. Und wir hören es auch immer wieder von unseren Lehrenden, dass gerade in den ersten beiden Semestern noch nicht so ganz klar ist, was Universität im Gegensatz zur Schule bedeutet.
Und sieht man das auch an Abbrecherquoten oder Studienwechseln?
Ja, auch da stellen wir immer wieder fest, dass sehr viele Studienanfänger falsche Vorstellungen vom Fachstudium selber haben. Das mag daran liegen, dass zum Beispiel Mathematik in der Schule ganz anders gelebt wird, ganz anders belegt wird als an der Universität, also von den Inhalten her. Und das mag auch daran liegen, dass einige Fächer gar nicht an den Schulen angeboten würden. Zum Beispiel Literaturwissenschaften gibt es nicht an der Schule und da stoßen dann Vorstellungen auf Tatsachen im Fach und manchmal passt das nicht so genau.
Jetzt haben Sie zwei Schwerpunkte aufgelegt, ja. Natur- und Lebenswissenschaften zweisemestrig und Geistes- und Sozialwissenschaften einsemestrig. Was kommt denn darin dann inhaltlich vor? Wie helfen Sie den Schülern oder ehemaligen Schülern, dann Studenten?
Wir haben in beiden Programmlinien eine Orientierungsphase dem Fachstudium vorangestellt oder der Wahl eines Fachstudiums. Das Besondere an unserem Programm ist, dass wir das Ganze mit einer strukturierten Orientierung verbinden und gleichzeitig auch noch individuelle Orientierung den Studierenden anbieten. Das heißt, in unserem Programm gibt es ein Orientierungsmodul. Da werden Studenten oder Studierende begleitet von erfahrenen Studierenden über Mentoring. Wir haben Berufsfeldberatung, zeigen Perspektiven auf von verschiedenen Fächern. Wir haben eine Ringvorlesung, in der sich verschiedene Fächer an einem Semesterthema vorstellen. Und das Ganze wird dann noch unterlegt und unterstützt durch Grundlagenkompetenzen, die wir vermitteln, zum Beispiel in Physik und Mathematik, in den Naturwissenschaften und Lebenswissenschaften oder eben literale Kompetenzen in den Geisteswissenschaften.
Und das ist dann so eine Art Schnupperstudium?
Nein, das ist ein richtiges, vollwertiges Studium. An der Goethe-Universität werden zwei neue Studiengänge angeboten, im Format Goethe-Orientierungsstudium. Das ist einmal der Bachelorstudiengang Natur- und Lebenswissenschaften mit 7 möglichen Studienrichtungen nach der Orientierungsphase. Und im Sommersemester 2020 wird dann starten Geistes- und Sozialwissenschaften, ebenfalls mit 7 Studienrichtungen.
Also das heißt, das Semester ist nicht verschenkt, sondern ich entscheide mich dann nach diesem Semester oder diesen 2 Semestern für einen neuen Schwerpunkt und kann in diesem ersten oder in dieser Orientierungsphase tatsächlich auch schon studienrelevante Leistung bringen.
Natürlich, das ist ein Teil des Studiengangs, dass man gerade im Grundlagenbereich schon Leistungspunkte erwirbt, die dann beim Übertritt ins dritte Semester, wenn man sich dann entschieden hat für seine Studienrichtung, angerechnet bekommt. Und so schafft man sich gleichzeitig dann ab dem dritten Semester Freiräume, die man zum Beispiel mit Auslandspraktika oder Betriebspraktika füllen kann.
Das ist ja jetzt erstmal ein Pilotprojekt, das auch sogar BAföG-fähig ist. Geht es aber jetzt auch aus Universitätssicht darum, dass man auch vielleicht so ein bisschen, wie Sie es gerade geschildert haben, mit diesem Aufräumen im Kopf auch erreicht, dass vielleicht eben nicht alle Biologie studieren und niemand Physik, sondern dass eben auch Fächer, die man vorher nicht kannte oder die eher unterbelegt sind, an Attraktivität gewinnen?
Es sind verschiedene Vorteile, die dieses Konzept bietet. Einmal das, kleinere Fächer, die aus der Schule nicht bekannt sind, können sich präsentieren. Und Studierende haben dann das Angebot, diese Fächer zu entdecken für sich, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Unser Kernanliegen ist aber, dass sich die Studierenden wirklich bewusst und reflektiert für ihr Fach entscheiden und das dann auch für sich entdecken und finden. Und diesen Weg dorthin, den unterstützen wir eben durch das Orientierungsstudium mit der Orientierungsphase.
Das naturwissenschaftliche Orientierungsstudium beginnt im Wintersemester dieses Jahres. Bewerben kann man sich ab dem 1. Juni und ab dem 1. Dezember kann man sich bewerben für den Geistes- und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt für die Uni Frankfurt. Dr. Bianco Bertolat, wissenschaftliche Koordinatorin des Goethe-Orientierungsstudiums, herzlichen Dank. Orientierungsstudiengänge gibt es übrigens auch an anderen Universitäten bundesweit. In Hessen gibt es sie noch in Kassel. Endlich frei vom Abi und anderen Übergängen der Tag in HR2 Kultur. Wo Orientierung angeboten wird, entsteht kein Loch, oder doch?
Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet. Weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze Übrige nichts mehr. Beispiele: ein Fahrschein, ein Luftballon, eine Jungfrau. Das Ding an sich muss erst gesucht werden. Das Loch ist schon an sich. Wer mit einem Bein im Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dieses noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives. Das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nicht-Loch und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht. Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, das es hienieden gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist.
Selbst Kurt Tucholsky schätzt das Loch. Zur soziologischen Psychologie der Löcher heißt seine Lochschrift HR2 der Tag. Wenn das Schulende und der Berufsanfang schon ein paar Jahre her sind, dann blicken viele etwas wehmütig zurück. Damals noch alle Chancen und Möglichkeiten vor sich liegen. Das war doch eine tolle Zeit. Wenn die wiederum nach vorne blicken, dann ist da schon der nächste Übergang. Die Schwelle aus dem Berufsleben heraus will überschritten werden. Und wieder ist da die Vielfalt der Angebote und die drohende Strukturlosigkeit. Erstmal chillen, Urlaub, reisen, das steht dann auch auf dem Zettel vieler angehender Ruheständler. Aber häufig ist diese Schwelle auch mit mehr oder weniger starkem Unwohlsein verbunden, Angst vor dem Loch. Was kommt da noch? Meine Kollegin Claudia Decker vom Bayerischen Rundfunk hat dieses Unwohlsein kurz vor der Rente kalt erwischt.
Der Rentenschock ereilte mich an meinem 65. Geburtstag. Es kam knüppeldick.
Guten Morgen, liebe Claudia. Ich wollte dir zum Geburtstag gratulieren. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich für dich, dass du endlich Rentnerin wirst. Das Geld kommt, ohne dass du dafür arbeiten musst.
Will der mich ärgern? Das ist mein bester Freund. Hat der nichts Besseres zu tun, als mir den Tag zu verderben? Dieser Geburtstag ist mein Katastrophentag. Beim 64. habe ich mich noch anders gefühlt. Da war die Rente noch weit weg. Aber jetzt, der 65., jetzt ist kein Entrinnen mehr. Seit heute stehe ich mit einem Fuß schon auf der anderen Seite. Bei denjenigen, die aussortiert sind, entwertet, unbrauchbar, noch 7 Monate Galgenfrist. 42 Jahre war ich beim BR, grad mal 42 Jährchen und schon aus die Maus. Dabei ist diese Arbeit mein Leben. Was ich bin, verdanke ich meiner Arbeit. Freunde, die ich durch die Arbeit gefunden habe. Abenteuer, die ich durch die Arbeit dauernd erlebe. Überhaupt, ich lerne die Welt kennen durch meine tolle Arbeit. Und jetzt, plötzlich und unerwartet, 7 Monate Restlaufzeit. Das ist, als würde ich verlöschen.
Hilfe! Von nun an ging's bergab.
Ja, war eine trübe Zeit nach meinem 65. Hab lange gejammert. Da ist es natürlich gut, wenn man mit allen Menschen sein schreckliches Schicksal teilen kann. Peter traf ich irgendwann im Sommer unter Kastanienbäumen. Er, wie immer, mega entspannt. Er war mal ein sehr geschätzter Kollege. Seit 6 Jahren ist er Rentner. Sein Tipp zur Bewältigung meiner Mega-Lebenskrise?
Lies endlich all die Bücher, die du bisher noch nicht hast lesen können. Hör all die gute Musik, hör sie stundenlang. Und guck dir all die Filme an, die du, weil du so viel gearbeitet hast, nicht sehen konntest.
Das kann doch jetzt nicht mein Lebensinhalt sein. Was machst du denn? Du hörst doch nicht den ganzen Tag Musik, liest Bücher und das war's dann.
Ich lese sehr viel und ansonsten mache ich das, was ältere Herren gerne tun.
Dein Golfsport.
Aber immer 5-mal die Woche. Und den Rest lese ich.
Um es kurz zu machen, ich habe mich nicht beim Golfen angemeldet, sondern bei einem Ruhestandscoach.
Es gibt eine einfache Gleichung. Je mehr sich die Menschen mit ihrem Beruf identifizieren, desto schwieriger ist es. Je mehr der Job Maloche ist, desto einfacher ist zu gehen. Und sie haben halt mal einen guten Job, sie haben sich identifiziert mit ihrer Sache und sie werden wieder eine Sache finden, wo sie sich wieder engagieren und identifizieren können.
Das wurde noch eine lange Sitzung. Aber was er sagte, leuchtete ein. Zumal, wenn ich keine Alternative habe. Es gibt ja wirklich keinen Weg zurück. Also nach vorne. Heißt, pack's an, Frau. Mach dich auf die Suche nach Möglichkeiten.
Meine Mutter ist Bankerin gewesen und hatte sich total gefreut auf die Rente oder Renteneintritt. Dann hat die aber gemerkt, dass der irgendwie total, also trotz VHS-Kurs, Museen und Freunde treffen und so und Theater, hat sie dann gemerkt, dass ihr so ein bisschen Decke auf den Kopf fällt. Es kommt darauf an, was man draus macht, ne? Also meine Mutter hat sich dann überlegt, dass sie die Nordsee liebt. Und dann hat sie gesagt, ach, ich schreibe da einfach mal ein schwarzes Brett. Menschen und Frühstück kann ich am besten. Vielleicht brauchen sie eine Frühstücksfee in ihrem Hotel. Hat von Gastronomie keine Ahnung gehabt und war dann 2 Sommersaisons tatsächlich auf Amrum. Hat da in einem Hotel gearbeitet und hat Frühstücksfee gemacht. Und jetzt wohnt die seit 6 Jahren auf Amrum, lernt da jetzt Friesisch. Und die hat sich dann komplett ein neues Leben aufgebaut und ist ganz happy.
Hey, es kommt drauf an, was man draus macht. Das ist es. Es geht bergauf. Erster Schritt, mit offenen Augen durch die Welt. Was könnte mir noch Spaß machen?
Ich habe schon ein paar Mal gedacht, über den Dächern der Stadt muss das Arbeiten wunderschön sein. Wie hoch ist der Kran?
40 Meter.
40 Meter hoch. Da oben zu sitzen.
Ja, das ist meine Kabine oben. Ja.
Das wäre doch eine Arbeit für mich. Was meinen Sie als Kranfahrer?
Schauen Sie jetzt, das ist schön. Das ist nicht schwer für Kraft. Aber das ist mit viel Stress Arbeit.
Ich lerne eine Menge, nämlich mit schwersten Lasten zu jonglieren, millimetergenau, das ist nicht ungefährlich. Also nichts für mich. Mit der Tram zu fahren, kommt mir da schon viel entspannter vor. Da kann man sich nicht verfahren und man ist den ganzen Tag Teil der betriebsamen Stadt. Und alle Leute freuen sich, wenn man kommt. Kann ich Trambahnfahrerin werden, auch mit 65 plus?
Ich denke mal schon, natürlich.
Echt?
Ja, na klar. Wenn Ihnen das Spaß macht, Trambahn zu fahren, schön die Stadt zu sehen, wie sie aufgeht, wie sie sich hinlegt, tagsüber, wie sie lebt, das schon.
Genau, das denke ich mir nämlich. Was macht Ihnen Freude am Trambahnfahren?
Also das war ein Kindheitstraum, Schienenfahrzeugführer zu werden.
Das klingt doch richtig gut. Und dann finde ich noch eine Idee, da wo die Stadt am schönsten ist.
Litschi-Erdbeer, gebrannte Mandeln, Brombeer, Vanille-Ananas.
Der Nächste bitte. Hallo.
Ja, hallo. Lilly, was möchtest du jetzt? Nimm mal eine Kugel.
Wenn ich sie hier so sehe,
ich könnte doch Eisverkäuferin werden. Was halten Sie davon?
Wir suchen immer Leute. Ist auf jeden Fall sehr lustig hier am Viktualienmarkt.
Also macht es Ihnen Spaß und es ist nicht zu heiß jetzt hier in Ihrer Eisbude?
Ja, wenn es durchzieht, dann geht es.
Hey, wenn ich drüber nachdenke, mal ganz nüchtern. Ich bin gesund und munter, eigentlich steht mir die Welt offen. Ich kann mir was rauspicken. Ich kann mich nochmal neu erfinden. Vielleicht auch einen Kindheitstraum erfüllen. 2 Monate habe ich jetzt noch. Dann bin ich frei. Servus, wir sehen uns.
Rein ins Berufsleben, raus aus dem Berufsleben, das geht nicht von alleine. Professor Jürgen Wolf, Alternsforscher an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Pläne entwickeln, kann so der Rentenschock, von dem Claudia Decker sprach, am besten überwunden werden?
Ja,
Pläne entwickeln ist wichtig und richtig. Hinter dem Ganzen steckt eine neue Auffassung von dem oder eine neue Form von dem, was wir Ruhestand nennen. Das ist eben heutzutage ein Projekt, was man gestalten kann und gestalten muss. Und daher kommen auch diese Ängste. Es ist nicht mehr nur so eine kurze Zeit nach dem Ausscheiden aus der Arbeit. Also das heißt, da geht es darum, man hat noch mindestens 20 Jahre zu leben und das reicht eben nicht als Restzeit. Und wenn man da keine Pläne hat und wenn man keine Möglichkeiten hat, dann kann das möglicherweise Angst erzeugen, wie wir das gerade gehört haben.
Erst mal chillen, das denken viele Abiturienten, davon haben wir ja gesprochen in der Sendung. Und dann fühlt sich dieses Chillen aber irgendwann gar nicht mehr so gut an. Geht es den Rentnern ähnlich? Da ist eigentlich ein Ereignis, von dem man lange vorher weiß. Man hat Vorstellungen, wie das sein könnte. Und diese große Freiheit fühlt sich dann doch nicht so gut an, wie erwartet?
Ja, das stimmt. Also es ist schon sehr lange in der Altersforschung bekannt, dass dieser Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand so abläuft, dass man zunächst sich so darauf freut, einigermaßen denkt, na ja, dann kann ich lang ausschlafen. Dann kommt die Phase, von der die Frau in dem Ausschnitt geredet hat, so die Torschlusspanik, wo man denkt, wie haut das eigentlich hin? Bei den allermeisten Leuten kommt dann so eine Art Chillen. Das ist ein Urlaubseffekt, dass man denkt, das ist jetzt so wie Urlaub, ich kann länger schlafen und so weiter. Aber das Problem ist, wenn der Urlaub nicht aufhört, dann ist dann die Frage, was mache ich denn eigentlich danach? Und es ist ganz klar, wie man diese Zeit gestaltet, hängt natürlich davon ab, welche Bedeutung die Arbeit vorher hatte, welche Beziehung ich zu dieser Arbeit hatte und wie ich beispielsweise ein zweites Standbein bereits aufgebaut habe, auf das ich jetzt zurückgreifen kann, zum Beispiel Hobbys oder andere Interessen.
Die Altersforschung bewertet das aber auf jeden Fall als ein kritisches Lebensereignis. Woran machen Sie das fest?
Ja, es ist also kritisch, muss man so sehen, das muss nicht unbedingt negativ zu verstehen sein. Es bringt einfach die Alltagsroutinen durcheinander. Die gesellschaftliche Einbindung ist eine andere. Man wird nicht mehr als Produzent, als Arbeitnehmer wahrgenommen. Die sozialen Netzwerke ändern sich. Also die Netzwerke bei den Arbeitskollegen werden weniger oder verschwinden sogar ganz. Die Zeitstruktur ändert sich. Und natürlich auch die Einkommensquelle. Also in der Regel wird das Einkommen geringer und es kommt nicht mehr durch die eigene Arbeitstätigkeit. Man muss sich gewissermaßen neu definieren, eine neue Identifikation, eine neue Identität finden. Und das kann krisenhaft verlaufen. Aber zunächst mal ist es nur, es erschüttert diese Alltagsroutinen, die muss man neu sortieren und man muss sich gewissermaßen neu erfinden. Das ist so die neue Herausforderung.
Und im Unterschied zu den Abiturienten ist man halt schon ein paar Jahre älter und es kommen vielleicht noch andere schwierige Lebensereignisse dazu, was Gesundheit, Familie, Partnerschaft angeht. Ist das auch sehr davon abhängig, wie das drumherum ist, ob dann eben dieser Übergang gelingt?
Ja, das ist richtig. Also die Abiturienten, die haben ja die Chance, auch alles nochmal zu machen. Da kann man etwas probieren und wenn es nicht klappt, dann kann man es nochmal machen. Das heißt, wenn man Entscheidungen trifft, dann sind diese Entscheidungen in der Regel revidierbar. Je älter man wird, desto mehr kommt man an Entscheidungen, die dann nicht mehr revidierbar sind. Das heißt, da bleibt diese Lebenslage so, wie sie ist. Und wie man das bewältigt, hängt zum großen Teil auch davon ab, in welchem Umfeld man ist, wie man da Unterstützung findet, welche Anregung das hat, auf wen man da zählen kann und auf wen nicht. Und das ist auch etwas, was man im Lebenslauf vorher erst aufbaut.
Gibt es auch Persönlichkeiten, ich weiß nicht, ob es auch einen Frau-Mann-Unterschied gibt, die eher mit so einem Bruch zurechtkommen, die anders gestrickt sind als andere vielleicht?
Ja, klassischerweise kommen Männer schlechter damit klar als Frauen. Aber Frauen, die berufstätig waren, wie jetzt die Journalistin, da kann man das nicht sagen. Nicht, also früher hat man gesagt, die Frauen haben die Alternativrolle der Hausfrau, dann können sie die ausfüllen. Aber das ist dann spätestens dann, wenn der Mann auch in Rente ist, gibt es auch wieder neue Konflikte, weil dann wird der plötzlich der Manager in der Küche. Also da muss man dann, da werden sind auch neue Aushandlungsprozesse in der Ehebeziehung dann da. Und Frauen sind andererseits auch in größerem Maße eingebunden in Nachbarschaften und Ähnliches, wo es dann vielleicht einfacher ist, neue Fuß zu fassen, den Alltag weiterzuführen, was Männer vielleicht in größerem Maße dann mehr erfinden müssen. Aber das hängt eben auch ab von dem, wie man beruflich das vorher gewohnt war.
Und Sie haben vielleicht zum Teil zumindest auch schon Übung in den Übergängen mit rein ins Familien, in die Familienzeit und wieder raus. Da gibt es bei den Frauen häufig mehr Routine einfach, dass sich Situationen verändern und man damit umgehen muss. Vielleicht macht das auch noch was aus. Ist es denn so, wenn Sie Studien sich anschauen, dass dieser harte Schnitt auch so gewünscht ist, wie er häufig in der Realität stattfindet? Oder ist es eher der gleitende Übergang, den sich viele Ruheständler wünschen?
Das ist eine ganz komplizierte Frage. Also es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass dieser gleitende Übergang, dass man die Arbeitszeit allmählich reduziert, dass der von vielen gewünscht wird, aber dann vor die Wahl gestellt, entscheiden sich sehr viele dann doch für die sofortige Lösung, also dass man gleich ganz geht. Es gab so Modelle von Altersteilzeit und Ähnliches, wo man gezeigt hat oder man sehr schön sehen konnte, dass die meisten Menschen ein sogenanntes Blockmodell gewählt haben. Also man hat die Arbeitszeit reduziert, zum Beispiel auf die Hälfte, und hat dann aber die Hälfte ganz gearbeitet und die andere Hälfte war man dann schon zu Hause. Das liegt aber zum großen Teil auch an den Arbeitgebern. Nicht auf der einen Seite ist es eine Rechnung für einen selber, also lohnt es sich, halbtags arbeiten zu gehen oder ähnliches, oder ist es nicht besser, dann ganz zu Hause zu sein, die Fahrtkosten sind die gleichen und so weiter und so fort. Das andere ist aber, dass die Arbeitgeber eine Arbeitszeitflexibilität zeigen müssten und eine Flexibilität im Einsatz, die sie nicht immer gewillt sind zu zeigen.
Jetzt haben wir ja mit den Abiturienten angefangen und Olga Rogler, die vor 2 Jahren ein Abi gemacht hat, die hat vorhin den Abiturienten empfohlen, nehmt den Druck raus, nicht alle Entscheidung ist für immer, die ihr trefft, lasst euch auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Jetzt haben Sie eben gesagt, das ist natürlich bei den Rentnern ein bisschen eine andere Situation. Gut, wenn Sie sagen, im Schnitt 20 Jahre hat man schon auch noch Möglichkeit, sich ein bisschen umzuentscheiden. Aber was ist denn Ihr Rat? Was folgern Sie aus Ihren Forschungen?
Also das eine ist, man muss in der Tat früh beginnen. Also zum Beispiel kann man sich jetzt, man kann sehr schwer einen Freundeskreis aufbauen, nachdem man aus der Arbeit ausgeschieden ist, wenn das vorher nicht da war. Das andere ist in der Tat auch eine gewisse Gelassenheit. Denn also wenn wir aus dem demografischen Wandel etwas lernen können, indem wir alle älter werden, ist, dass wir mehr Zeit haben als die Generationen davor. Und das ist auch noch in dem Alter von Mitte 60 der Fall. Also man kann sich ausprobieren. Und heutzutage, glaube ich, sind die Möglichkeiten da auch größer, als das früher war, wo man einfach halt Rentner war. Und dann war klar, dann soll man auch draußen sein.
Also Orientierung geht auch noch, wenn man aussteigt aus dem Arbeitsleben, sagt Professor Jürgen Wolf, Alternsforscher von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vielen Dank.
Danke.
Und das war der Tag für heute. Endlich frei. Über das Abi und andere Übergänge haben wir gesprochen und festgestellt, es ist nicht alles eine Sache von guter Planung, aber eine Zeit der Orientierung brauchen viele, kann man sich gönnen, die mit dem Übergang in die Arbeitswelt nicht nur nach dem Abitur oder aus hier heraus zu tun haben. Und das am besten ohne sich Druck zu machen, dass jede Entscheidung immer gleich eine für die Ewigkeit ist. Erfüllende Aufgaben warten, auch in einer Orientierungszeit genug, nach dem Abi ebenso wie nach dem Arbeitsleben. Es muss nicht dauerhaft Chillen oder Lehnstuhl bis zum Abwinken sein. Mehr von uns unter hr2.de. Die Sendung können Sie dort nachhören oder auch in der ARD Audio App. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend und allen, die dieser Tage Abi-Prüfung schreiben, viel Glück.